NDR Kultur. Das Gespräch.
Dazu begrüßt sie am Mikrofon Martina Kothe und heute zu Gast ist die amerikanische Autorin Isabel Fargo Cole. Herzlich willkommen, Frau Cole. Sie sind Schriftstellerin, Sie sind preisgekrönte Übersetzerin, leben seit 1995 in Berlin. Und wir sprechen heute vor allem über einen Aspekt Ihres Schreibens und das ist der Blick auf die Natur. Vom 17. bis zum 21.06. findet in Hamburg das Nature Writing Festival statt und Sie sind eine der Autorinnen, die dort lesen wird. Und zwar werden Sie aus Ihrem Romandebüt vorlesen, Die grüne Grenze, erschien 2017 in der Edition Nautilus. Und das ist ein Buch, das befasst sich nicht nur mit der grünen Grenze eben zwischen der DDR und der BRD, sondern auch mit Natur, mit Überwucherung, mit einem Flecken Natur, der quasi in Ruhe gelassen wurde, von Menschen und von Tieren und Pflanzen eingenommen wurde. Warum ist das ein Thema, was Sie immer wieder fasziniert, das Schreiben über Natur?
Ja, also die Natur, also ich hatte das Glück, dass ich als Kind aufgewachsen bin, ziemlich naturnah. Also meine Eltern waren immer gern wandern und vor allen Dingen, als ich klein war, da lebten wir in Ithaca, New York, also im Norden des Bundesstaates, wo die Cornell University ist, weil meine Eltern dort zu tun hatten. Und das ist eine wunderschöne Natur mit Wäldern und Schluchten und Seen. Und da bin ich einfach da in so einer Umgebung aufgewachsen. Und das hat dann immer eigentlich meine Fantasie angeregt. Und da ich schon sehr früh angefangen habe zu schreiben, ist das auch ganz natürlich mit eingeflossen. Also diese Erkundung der Landschaft. Also ich habe dann auch als Jugendliche viel Fantasy gelesen und bin dann auch in diese Szene ein bisschen schreibend eingestiegen. Und da geht es eigentlich auch immer darum, dass man sozusagen Welten entwirft und Landschaften erkundet. Und ja, das hat sich einfach ganz natürlich ergeben.
Das Stichwort Welten entwerfen finde ich spannend, denn dazu gehört auch ein Aspekt, der auch in mehreren Ihrer Bücher eine Rolle spielt und das sind die Landkarten. Das heißt, in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, Die grüne Grenze, da ist das Vorsatzpapier quasi die Landkarte mit allen Orten, an denen die Handlung spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie auch tatsächlich Landkarten entwerfen für die Orte, obwohl sie manchmal auch fiktional sind, über die Sie schreiben, oder?
Das mache ich tatsächlich nicht mehr. Das habe ich als Jugendliche, also mein Fantasy-Roman. Mhm. Aber jetzt schreibe ich eigentlich über reale Orte, weil man kann eigentlich kaum so eine reiche Landschaft erfinden, wie man sie auch vorfindet mit der natürlichen und menschlichen Geschichte. Also ich entwerfe keine Landkarten, aber ich beziehe mich, also ich habe dann immer Landkarten vorrätig und sammle sie und ja, studiere sie, also da komme ich auch oft auf Ideen oder kann bestimmte Zusammenhänge besser begreifen.
Isabel Cole, Sie sind Jahrgang 1973, haben in Chicago studiert und später dann in Berlin an der Humboldt-Uni und sind freiberufliche Schriftstellerin, Übersetzerin, wie Sie es selber schreiben, seit 1995. Das heißt, das begann da langsam. Wie war Ihr erster Eindruck damals, in Berlin anzukommen? Was war das für eine Stadt, die sich Ihnen offenbart hat, so kurz nach der Wende?
Ja, also ich bin extra nach Berlin. Ich war schon ein paar Mal dort kurz vor der Wende und dann auch kurz nach der Wende und bin dann extra in den Osten gezogen, weil das eben wie eine Welt war, die sich ja auf einmal geöffnet war. Und das war natürlich eine sehr spannende Zeit, weil vieles noch im Umbruch war und undefiniert oder sehr geprägt von sehr einzelnen Initiativen oder kleinen Projekten oder Mikrokosmen sozusagen, die nicht wie heute irgendwie vernetzt waren. Also man wusste, man musste immer kratzen an der Oberfläche, um an die Geschichten ranzukommen. Und das habe ich dann sehr viel gemacht. Ja, habe vieles erlaufen in der Stadt oder auch mit anderen erlaufen, die mir Geschichten erzählen konnten. Und das war wirklich eine sehr reiche Zeit.
War das auch Quelle für Ideen, über die Sie dann angefangen haben zu schreiben?
Auf jeden Fall. Also ich hatte dann eigentlich einen fast rein ostdeutschen Freundeskreis in den ersten Jahren und habe dann diese Geschichten so aufgenommen, wie das damals gewesen ist in der DDR oder die Geschichten der Eltern oder die Wendegeschichten und diese Umbrüche und auch sehr unterschiedliche Perspektiven, die die Menschen hatten und Traumata und positiven Erlebnisse und Hoffnungen. Und das war praktisch der Stoff, der mich umgab und der für mich wahnsinnig spannend war und viel interessanter als irgendetwas, was ich in meinem Leben erlebt hatte. Und das hat sich dann schon so ganz langsam zu den beiden Romanen herauskristallisiert, die ich dann veröffentlicht habe. Aber das war ein sehr langer Prozess, weil ich auch wusste, das ist ja sozusagen nicht mein Stoff. Ich komme als Fremde daran und muss auch viel recherchieren. Und das sind ja nicht meine Geschichten, die ich da erzähle, und musste dann erstmal einen Umgang damit finden.
Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal, wie Sie sagten, eine vollkommen neue Welt ist, eine ganz andere Welt, als die man gewohnt ist. Was ich sehr schön finde, ist, dass Sie in Ihrem Essay Die Goldküste, eine Irrfahrt, glaube ich, ist das, 2022 erschienen, sagen, dass Sie mit einer Freundin zusammen dann nach Vladivostok fahren, um quasi in die Heimat, aber gen Osten gucken zu können. Das heißt, sie fahren einmal um den Globus drumherum, um ihre eigene Heimat, das Land Amerika, als östlich definieren zu können.
Naja, das war so eine Fantasie. Also wir haben diese transsibirische Reise gemacht, einfach um, wir hatten beide Russisch studiert, einfach um diese Landschaften kennenzulernen. Aber ich habe dann, als wir dann in Vladivostok am Pazifik standen, wurde mir bewusst, dass ich sozusagen Kalifornien gegenüberstehe, wo die Hälfte meiner Familie herkommt. Und seitdem hatte ich dann eigentlich immer diese Fantasie, sozusagen über den Weg nach Osten an die Westküste zu kommen. Und ich hatte da wirklich fast einen konkreten Plan, wie ich das mache. Und ja, leider ist die Zeitgeschichte dazwischen gekommen. Aber das hat ein bisschen auch zu diesem Alaska-Buch dann angeregt. Also das ersetzt dann die Reise, die ich nicht unternehmen konnte.
Wir haben es ja schon erwähnt, Isabel Cole, Sie haben eine ganz große Leidenschaft dafür, Landschaft zu beschreiben. Und wir können vielleicht ein Stückchen hören aus dem Essay Die Goldküste, eine Irrfahrt, in der Sie genau dies tun, nämlich die Landschaft beschreiben.
Ja, gern. Ich lese zwei Fragmente von dem Anfang. Also da sitze ich im Flugzeug und fliege nach Alaska und immer in diesem großen Bogen, also so wie ich eigentlich immer in die USA fliege, man fliegt dann eigentlich über den hohen Norden und sieht dann Landschaften, die man eigentlich nie betreten würde. Meereseis, ungebrochen, Baffin Bay, türkisblau zwischen Schneeflächen, Eis, Wasserlachen, die kanadische Küste, rötlich-kahle Berge im Wolkenmeer, Gletscher, die dem Flugzeug entgegenströmen, Felsen, zugeweht, Meereseis mit Spalten. Lange, nackte Bergmassive, so schneefrei wie in der Wüste New Mexicos. Faltengürtel, Riftsysteme, von oben erkennbar, als Kraft des Stoffes spürbar, der sich zusammenpresst und aufwirft. Immer wieder falle ich ins Präsens. Bei einer Landschaftsbeschreibung fühlt sich das richtig an. Richtig bei den Bergen, falsch bei den Gletschern. Ausweichmanöver, Listen anlegen. Von Zeitwörtern zu Dingwörtern flüchten. Wasser und Eis, Schnee und Stein, Land und Meer fließen ineinander. Ich weiß Bescheid, doch wie unter Vorbehalt. Es ist, als müsste ich die Dinge erst mit eigenen Augen erblicken. Die Eisdecke wird wieder dichter, blau gefugtes Weiß. Erleichtert schließe ich die Augen. Alles ist wie immer.
Isabel Cole, vielen Dank. Das war ein kurzer Auszug aus dem Essay Die Goldküste, eine Irrfahrt, ein Buch, in dem Sie auf den Spuren eines Urahns sind, der angeblich beim Goldrausch reich geworden ist. Aber tatsächlich sind Sie mit Ihren Eltern unterwegs, da Sie eine sehr reiselustige Familie sind. Ich lerne aus diesem Text auch, wie Sie vielleicht oder tatsächlich mit Landschafts- und Naturbeschreibungen umgehen. Ich fand das ganz spannend, dass Sie sich selber so hinterfragen in dem Text und dann auch sagen, ja, jetzt falle ich schon wieder ins Präsens. Das scheint angemessen zu sein, bis auf die Gletscher natürlich.
Ja, naja, in diesem Buch geht es teilweise ganz gezielt um Landschaftsbeschreibungen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist dann eine. Man wird sich bewusst, also vor allen Dingen in Zeiten des Klimawandels, wo man auch weiß, dass die Landschaften sich wahnsinnig schnell verändern können und dass man nicht weiß, was mit ihnen passiert, wenn man eine Landschaft beschreibt, weiß man, dass man vielleicht etwas festhält, was bald nicht mehr so ist. Und
da wird man fast zum Historiker als Schriftstellerin, ne?
Ja, genau. Also das habe ich in dieser Passage ein bisschen reflektiert. Also die Reise habe ich 2018 unternommen. Da habe ich Beobachtungen gemacht, die vielleicht schon hinfällig sind. Wer weiß.
Nun sind Sie ein Teil des großartigen Programms beim Nature Writing Festival, das vom 17. bis 21.06. in Hamburg stattfinden wird, also nächste Woche startet. Sie werden sich auf das Buch Die grüne Grenze konzentrieren, so wie ich es im Programm gelesen habe. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, das Nature Writing als Kategorie? Ist das eine ganz weite Kategorie nach Ihrer Erfahrung oder ist das etwas, was sehr viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch vereint in der Sicht auf Geschichten und die Beschreibung von Sachen?
Naja, als Genre ist es, glaube ich, eher im englischsprachigen Raum aufgekommen und das sieht man schon daran, dass man den Anglizismus verwendet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so ein Genre so genau abzustecken, aber ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Genre, der uns deutlich macht, dass eine Beschreibung nichts Statisches sein muss. Das kann auch etwas sein, was eine Geschichte erzählt und was größere Themen anspricht. Wenn ich an die 2000er Jahre zurückdenke, da war auch gerade in Deutschland war so ein bisschen so Naturlyrik. Da hieß es, oh, das sei irgendwie Biedermeier und konservativ. Und Naturthemen waren so ein bisschen standen, auch aufgrund der deutschen Geschichte wahrscheinlich ein bisschen im Verdacht des Kitsches oder des Konservatismus, ja, bis es vielen klar wurde, dass die Natur auch ein brennend politisches Thema ist. Und da hat man vielleicht aus diesen Gründen dann auch dieses Genre des Nature Writing dann sich angeeignet, was es natürlich auch längst im Deutschen, also seit der Romantik, also spätestens schon gibt. Und ich finde es toll, dass es ein sehr vielfältiges Genre, das kann Lyrik sein, das kann Essayistik sein, das kann Sachbuch sein, das kann persönliche Beobachtungen sein, das kann etwas sehr Objektives sein. Und ich finde es auch ganz natürlich eigentlich, dass Literatur sich auch um unsere, also es kann auch um unsere Umwelt gehen. Also das ist wahrscheinlich die allerfrühste Natur der Menschen. Da ging es sicher auch um Beobachtungen der Natur und um das Verhältnis zur Natur. Und das finde ich schon mal gut, dass das auch mal im Mittelpunkt stehen darf und dass man viele Dinge auch da durch diese Linse auch erforschen kann.
Eine ganz andere Natur beschreiben Sie in Ihrem zweiten Roman, Das Gift der Biene, erschien 2019 auch in der Edition Nautilus. Und da geht es vielleicht auch ein bisschen autobiografisch angelehnt um eine Studentin, die aus Amerika nach Berlin kommt und die dort eben mit Menschen, die in der DDR groß geworden sind, in einem Haus lebt, ein Abrisshaus, und die sich auf einmal in einer ganz anderen Landschaft, will ich es nennen, auch befindet. Also es sind die großen Lücken zwischen den Häusern, die sie beschreiben. Es sind die Brachen. Es ist die Brache hinter dem Haus mit wildem Gras. Und es sind auch die Bienen, die dann die Hausbewohner dort für ein Kunstprojekt ansiedeln. Auch eine Art Natur, aber Natur mitten in der Stadt.
Also ich bin eigentlich auch ein Stadtmensch und bin gern in der Stadtlandschaft unterwegs. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt immer eine scharfe Grenze ziehen. Aber in einer Stadt, also wie das in den 90er Jahren war mit vielen Brachen, wo die Natur sich einfach bestimmte Dinge erobert und so anarchisch so vor sich hin wuchert. Und das hatte eigentlich auch immer was Befreiendes, weil das waren Räume, die wurden nicht totgeplant oder steril verbaut. Da wurde nichts angelegt, sondern da hat sich einfach daraus etwas entwickelt und das hat diese Stadträume auch sehr reichhaltig gemacht. Aber das ist auch analog zu den menschlichen, anarchischen Projekten, die zur selben Zeit oder zu den Häusern, die vielleicht auch abrissbereit waren, aber dadurch so ein Eigenleben entwickelt hat mit vielen Geschichten und Patina.
Wenn Sie gerade sagen, dass das natürlich auch dem anarchischen Wesen der Menschen, die damals in diesen Häusern gelebt haben, ein bisschen entsprochen hat, die Umwelt. Ist das etwas, was Sie vermissen heute, diese Brachen, diese Weite ab und zu, in die man dann seine Gedanken, sein So-Sein hineingeben kann?
Also Berlin hat, würde ich sagen, viel mehr davon erhalten als andere Städte vielleicht. Aber mir fehlt, würde ich sagen, generell die Hinwendung zum Realen, also zum realen Raum. Also es sind in gewisser Weise, haben diese virtuellen Räume sozusagen diese realen Brachen ersetzt und wirkten dann auch im ersten Moment sehr, sehr reizvoll und waren vielleicht dann auch schon am Anfang anarchisch und basisdemokratisch. Aber dadurch wurde sehr viel kanalisiert und dadurch, glaube ich, auch viele Kräfte abgelenkt oder viel Aufmerksamkeit abgelenkt von dem, was man in realen Räumen aufbauen oder wachsen lassen könnte.
Damit kommen wir auf ein weiteres Projekt, das Sie mit der Natur verbindet. Und zwar leiten Sie das Projekt waldschaffen.de, das Berliner Kulturschaffende in Waldprojekte einbindet. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was machen Sie da?
Ja, das ist ein Projekt, das ich seit 2020 leider ein bisschen auf Sparflamme betreibe, weil da hatte ich das gelauncht und dann kam Corona dazwischen. Also die Idee war, dass dieses Thema Umwelt und Anthropozän und Klima, das fand sich auch zunehmend in der Literatur, in der Kulturszene ein und das wurde dann zunehmend thematisiert. Aber ich fand es immer ein bisschen frustrierend, dass man sich sozusagen nur Gedanken macht oder nur reflektiert oder Theorien aufstellt, ohne die konkrete Möglichkeit, etwas zu tun. Und ich hatte dann eigentlich seit Jahren, also schon seit ich meine Recherchen für die Grüne Grenze gemacht habe, wo es auch viel um Wald geht, hatte ich immer mal so ehrenamtliche Waldprojekte mitgemacht, wo man irgendwo hingeht und unter Anleitung dann Bäume pflanzt oder andere Waldarbeiten macht. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil im Wald zu sein und dort auch wirklich Arbeiten zu machen mit den Forstleuten oder mit Rangern zusammen, man bekommt einen ganz, ganz anderen Blick darauf und man macht sich die Hände schmutzig und lernt das dann auch ganz anders sinnlich kennen und die Zusammenhänge auch besser kennen. Und das hat dann auch mein Schreiben sehr bereichert und dann dachte ich, es wäre doch schön, dann auch in Berlin so ein Projekt zu machen, was diese Welten ein bisschen überbrückt. Also die Hauptsache ist eigentlich, dass wir inzwischen ein- oder zweimal jährlich eine Zusammenarbeit mit dem Haus für Poesie haben, wo wir mit einer Gruppe in den Wald gehen und diese Arbeiten machen und dann im zweiten Teil eine Lyrikwerkstatt mit diesem Waldstoff machen. Und das hat sich eigentlich immer ganz gut entwickelt. Also es war für die meisten dann auch immer eine ganz spannende Erfahrung, diesen anderen Blick drauf zu haben und die Ergebnisse sind immer wieder spannend.
Jetzt haben Sie den Essay Die Goldküste erwähnt. Sie beschreiben in dem Buch auch einen Bekannten, der hier immer ein halbes Jahr mit seiner Frau in Berlin verbringt und an einem Stammtisch teilnimmt für Amerikaner in Berlin eben, an dem Sie auch teilnehmen, wie Sie sagen. Wie ist denn da im Moment die Stimmung? Was debattieren Sie gerade und was geht Ihnen durch die Köpfe?
Ja, sehr viel. Also wir hatten mit demselben Stammtisch neulich, war ein amerikanischer Energieexperte zu Gast, der dann auch berichtet hatte, wie es gerade mit der Umwelt- und Energiepolitik in den USA aussieht, nämlich nicht besonders gut. Und er hat Europa dann wirklich sehr hochgehalten und hat gesagt, Europa hat jetzt wirklich Möglichkeiten, den richtigen Weg einzuschlagen. Und das da ist sehr viel, was uns beschäftigt. Also was in der Umweltpolitik ist, ist natürlich ein riesiger Rückschritt. Die Nationalparks sind sehr unter Beschuss, auch als Musk mit seiner Doge-Aktion so viele Beamten entlassen hat. Das hat natürlich auch die Nationalparks schwer getroffen und was viele Menschen dort dann auch aufbringt, weil die Nationalparks sind eigentlich sehr beliebt. Der Umweltaspekt der gegenwärtigen Politik ist natürlich haarsträubend, abgesehen von den ganzen anderen Entwicklungen.
Wie würden Sie sagen, ist da die Erwartung an die Zukunft? Also geht man davon aus, dass man sagt, das geht schon vorbei und dann kriegen wir das wieder irgendwie auf die richtige Spur? Oder ist da eine ernsthafte Sorge auch in Ihrem amerikanischen Freundeskreis an diesem Stammtisch beispielsweise dahingehend, dass man sagt, wir wissen nicht, ob das so einfach wieder vorbeigeht oder ob das so tiefgreifende Veränderungen sind, dass da einfach ganz lange Narben und Umwälzungen bleiben werden?
Also niemand nimmt das auf die leichte Schulter. Also das ist die Frage, ob wir überhaupt durchkommen und diese demokratischen Strukturen erhalten können. Also das ist für viele alles andere als klar. Andererseits denke ich, in so einem Moment kann man sich Fatalismus überhaupt nicht leisten. Also in den letzten Jahren war immer so eine Empörungspolitik und Weltuntergangspolitik. Also ich glaube, man muss sich des Ernstes der Lage immer klar sein, aber man kann es sich nicht leisten, sich in Defätismus reinzusteigern, sondern man muss wirklich gucken, wo man ansetzen kann. Also ich glaube, diese Krise macht auch deutlich, um wie viele Sachen man sich nicht gekümmert hat. Also ganz grundsätzliche demokratische Institutionen, die, muss man sagen, von allen Teilen des politischen Spektrums oder von vielen vernachlässigt wurden und nicht ausreichend gestärkt wurden. Und da wäre es vielleicht im besten Fall eine Gelegenheit, ja, wirklich grundlegende Sachen zu ändern und zu stärken. Und ja, jetzt ist sozusagen auch vieles dermaßen überdeutlich, dass Finanzinteressen das Sagen haben, dass Milliardäre das Sagen haben. Das muss eigentlich auch dem Letzten einleuchten. Und das sind auch alles Sachen, die bei den meisten nicht gut ankommen. Also da ist, glaube ich, eine große Chance, dass eine fortschrittliche Politik das auch aufgreifen kann.
Isabel Kohl, ich würde gern gegen Ende des Gesprächs noch einen Ausblick machen, und zwar auf den September. Da erscheint ein weiterer Essayband von Ihnen, der den klangvollen Titel Zenozän hat. Paradoxien des Fortschritts ist der Untertitel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, worüber wir gerade auch ein bisschen gesprochen haben, die Entwicklungen, die politischen, die gesellschaftspolitischen der letzten Jahre, als Ideen, Impulse in diesen Text geflossen sind.
Ja, das ist eine Sammlung von Essays der letzten Jahre, also mit einigen neu dazugeschrieben. Den Titel muss ich immer ein bisschen erklären. Also einige kennen vielleicht das Paradoxon des Zenon. Das war ein altgriechischer Philosoph, der im Prinzip logisch bewiesen hat, dass man niemals von A nach B kommen kann, weil man erstmal die Hälfte der Strecke zurücklegen muss und erstmal die Hälfte der Strecke und so weiter und so fort. Und da kommt man eigentlich nirgendwo hin. Das ist ein Bild, was mir sehr oft in den letzten Jahren durch den Kopf gegangen ist, weil man bei vielen Dingen das Gefühl hat, es wird sehr viel von Fortschritt oder von Innovation gesprochen und alles bewegt sich wahnsinnig schnell. Aber eigentlich hat man, oder ich persönlich habe oft das Gefühl, dass man sich im Kreise dreht oder irgendwo stecken bleibt und gar nicht mehr vom Fleck kommt, oder dass bestimmte Debatten festgefahren sind oder sich im Kreis drehen. Und diese Essays, die beleuchten diese Dynamik von verschiedenen Seiten und dann auch diese Frage des Fortschritts, was jetzt ein Wort ist, was sehr inflationär gebraucht wird, also gerade im Hinblick auf bestimmten Technologien. Da finde ich, da muss man immer fragen, was für Fortschritt, für wen ist dieser Fortschritt gut, in welche Richtung schreiten wir fort, ist das die richtige Richtung und so weiter und so fort. Also das ist ein Begriff, den ich natürlich auch benutze und auch eine Vorstellung habe, was fortschrittlich oder nicht fortschrittlich ist. Aber das muss man immer definieren und man muss immer sagen, was für Werte stecken dahinter. Und da geht es auch viel um Technologie, also um diesen technologischen Wandel der letzten Jahrzehnte seit den 90ern bei den sozialen Medien, beim Internet und jetzt auch mit der sogenannten künstlichen Intelligenz.
Isabel Kohl, ich würde gern das Gespräch mit einem positiven Gedanken beschließen. Was macht Ihnen denn Hoffnung? Was freut Sie an Ihrer Arbeit, an Ideen, die gerade aufkommen?
Es gibt eigentlich wirklich wahnsinnig viele Projekte im Umweltbereich, also die sehr, sehr lebendig, trotz aller Widrigkeiten, trotz Etatkürzungen und politischen Schwierigkeiten. Also Berlin auf jeden Fall hat eine sehr lebendige Szene und da, wie wir mit diesem Nature Writing Festival sehen, dann eben auch in vielen anderen Städten. Also ich finde, ich sage immer gern mal, gerade als Amerikanerin, den Europäern, es gibt hier sehr lebendige Entwicklungen und Strukturen in vielerlei Hinsicht, die sehr fortschrittlich sind und auf denen man dann auch gut aufbauen kann. Also das darf man nicht vergessen. Also das Umweltmilieu in Deutschland, trotz aller Schwierigkeiten, da ist wahnsinnig viel los und das muss man einfach weiter pflegen und hochhalten.
Isabel Kohl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und das war das Gespräch heute mit der in Berlin lebenden US-Schriftstellerin und Übersetzerin Isabel Fargo Kohl. Im September erscheint ihr neues Buch, das Zenozän, bei der Edition Nautilus. Und dort sind auch ihre beiden anderen Romane, Das Gift der Biene und Die grüne Grenze, herausgekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.
NDR Kultur.